Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zu einer ganz neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, wo ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- oder Medienbranche zum Plausch treffe und einfach mal so höre, was dieser Mensch so zu erzählen hat. Und das war auch dieses Mal eine ganz tolle Erfahrung, denn ich hatte zu Gast Sarah Burini, eine deutsche Comic-Künstlerin, die wohl zu den bekanntesten des Landes gehört. Die Chancen stehen gut, dass ihr zumindest mal über das Leben ist kein Ponyhof gestolpert seid. Das ist eine Comic-Serie von ihr, eine Reihe, die sie seit über 11 Jahren gepflegt hat, regelmäßig neu bestückt hat und die sie jetzt tatsächlich im Sommer vergangenen Jahres beendet hat. Und eine der vielen Fragen, die ich an sie hatte, war, warum eigentlich? Es ist ja ein gewisses Risiko, als freiberufliche Künstlerin so eine der Aushängeserien selbst zu beenden, für die viele Leute sie kennen. Und dann eine neue Nachfolgeserie zu etablieren mit dem wunderbaren Namen Die nebenberuflichen Abenteuer von Nerdgirl. Darüber haben wir gesprochen, aber auch über vieles anderes. Wir waren auch tatsächlich schon aufeinander gut eingestellt, denn wir haben nicht einfach so ins Kalte hineingestartet. Stattdessen gab es im Vorfeld leichte Probleme mit ihrem Mikrofon. Die konnten wir lösen, glaube ich. Und das war dann ein wunderbarer Aufhänger, um erstmal zu sprechen über ihr durchaus vorhandenes Basteltalent. Das war ganz toll. Und am Ende der Folge, also ich will das jetzt nicht wie so einen doofen Teaser hinstellen, aber am Ende der Folge gab es eine Art der Kunstkritik, die nicht geplant war, die aber sehr schön war und sehr bereichernd und die mir gut gefallen hat. Aber hört es euch mal komplett an. Da stecken auch noch zwischen dem Basteln und der Kunstkritik, einige wirklich, wirklich, wirklich spannende Einblicke in die deutsche Comicbranche an. Und für euch bereit, bei denen ich auch noch mal viel, viel, viel lernen konnte, aber auch die ein oder andere Parallele zur Spielebranche tatsächlich ziehen konnte. Aber das werdet ihr alles gleich selber hören. Ich bin ganz aufgeregt, ob das hier alles klappt. Soll ich verraten, warum? Na, jetzt habe ich es ja schon angedeutet. Also gut, ich bin umgestiegen auf ein neues Audio-Software-Programm. Und das ist alles hier gerade noch sehr experimentell. Es ist alles sehr bunt und sehr anders als das, was ich gewohnt bin. Aber ich bin schon jetzt Fan von diesem neuen Ding, was ich hier benutze. Und ich glaube, das hat sich gelohnt. Ich werde nochmal in einer der kommenden Okay Cool Packt aus Folgen davon erzählen. Das ist das monatliche Hinter-den-Kulissen-Format. Da werde ich euch etwas mehr einweihen, was hier eigentlich gerade passiert ist. Aber bis dahin hoffe ich einfach, hier explodiert nichts und die Folge wird euch erreichen. Wenn nicht, wisst ihr, wer schuld ist, nämlich das Programm. Und wenn doch, vergesst, was ich gesagt habe und viel Spaß mit Sarah Burini und ihren Eindrücken, Einblicken in die deutsche Comicbranche. Dann lass mich kurz einen Schluck von meinem Tee nehmen, weil ich muss dir noch was anderes erzählen, direkt zu Beginn. Eine kleine Entschuldigung, aber vorher.
Ist immer cool, wenn man seine Gespräche mit einer Entschuldigung beginnt. Ich mache das auch sehr gerne.
Ja,
irgendwann habe ich gelernt, dass man das so aus Selbstbewusstseinsgründen, dass man sich eher erstmal bedankt und sagt, danke für deine irgendwas.
Ja, das finde ich auch gar nicht so
verkehrt. Danke für dein Verständnis.
Das finde ich auch gar nicht so verkehrt, aber in dem Fall habe ich einen Grund dazu, denn du hast vielleicht ja auch gesehen, ich habe dich etwas länger warten lassen, als du dir gedacht hättest, dass ein Tee braucht. Also die 10 Minuten, die habe ich mir genommen und jetzt möchte ich auch verraten, warum. Ich habe mir einen Tee gemacht und ein Ingwertee und das heiße Wasser von knapp 100 Grad Temperatur tatsächlich floss mir beim Einkippen über den rechten Daumen. Und dann stand ich in der Küche und hab erstmal gedacht, oh, das ist ein intensives Gefühl. Ich bleib mal noch kurz hier und lass mal Wasser drüber laufen.
Und genieße dieses sensorische Erlebnis. Ich hoffe, du hattest irgendwie Brandsalbe oder konntest dich da
gar nichts. Nichts. Ich hatte nur noch Wissen aus irgendeiner Löwenzahn-Sendung, in der es mal hieß, man muss da lauwarmes Wasser drüber kippen.
Ja,
das habe ich gemacht und ich fühlte mich dadurch jetzt erstmal nicht besser, aber jetzt geht's. Also der Daumen ist jetzt sehr warm. Das ist auch ein ganz spannender Effekt, finde ich, wenn man den dann, also ich habe ihn gerade, also so ein Blödsinn, ich habe ihn gerade vor mir. Also klar, ich gucke gerade auf, der Tag war sehr lang. Also ich gucke gerade auf meinen Daumen und wenn ich ihn in die Nähe meiner linken Hand führe, dann spüre ich die Umgebungswärme des Daumens. Das ist schon krass. Das ist schon okay. Krass.
Ja, also puh, ich weiß ja nicht, so Brandsalbe und so, wenn du das da nicht hast, es kann schon sein, dass das, also dass du da jetzt dann noch was Kühlendes da drauflegen solltest, mhm. weil der Schmerz kommt da manchmal bei solchen auch abklingenden, man meint, es klingt ab, aber so Brennschmerz, der kann schon sich ranhalten, sagen wir mal so. Also ich wenn möchte, du irgendwie was Kühlendes ja. hast oder so, irgendwas im Kühlschrank, was du da dranhalten kannst, dann nimm dir das ruhig noch.
Also ich möchte jetzt hier ungern nochmal sitzen lassen. Also ich gucke gerade an meinem Schreibtisch, ich habe eine Menge hier stehen, was hier kühl ist. Ich habe hier eine Reihe an Gegenständen, vor allem tatsächlich Duftkerzen und die sind in Glasbehältern und die sind kühl. Und ich fühle gerade hier eine und ich halte jetzt eine ziemlich kühle, warum ist die so kalt? Ich habe keine Ahnung. Ich halte jetzt so eine kühle Duftkerze an meinen Daumen und das ist tatsächlich sehr angenehm. Das ist tatsächlich sehr angenehm.
Okay. Aber wie gesagt, wenn du irgendwie zwischendurch rausgehen musst und das so, ach hallo, ich habe gerade Brennung im dritten Grades, nehme aber einen Podcast auf. Also bitte halte dich da nicht zurück.
Das ist sehr nett. Bist du denn ein Mensch, so auf die Art und Weise, wie du mir da jetzt beigestanden bist, direkt mit Brandsalbe und so, bist du ein Mensch, der sich auskennt mit so Haushaltsmittelchen? Ich habe irgendwie gerade so die Vibes bekommen von, du weißt dann sofort, wohin man da greifen muss in der Küche oder in irgendeinem Vorratsschränkchen, um also, die richtigen...
Ja, also das, was du mit dem Verbrennen da hast, das ist jetzt, wo ich so drüber nachdenke, das ist tatsächlich, sagen wir mal, ein wiederholendes Szenario bei mir. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat auch viel mit Ungeduld zu tun, wenn ich dann so Topflappen, wer braucht stinkende Topflappen, mhm. Wenn ich dann so in den Ofen nach den Pommes greife oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was es ist, aber so ein bisschen Brand. So ein bisschen Brandverletzungshausmitteltum, mhm. das weiß ich. Bei vielen anderen Sachen jetzt glaube ich nicht so. Da lese ich mir, glaube ich, viel Quatsch an.
Also ich sehe den Wert in diesen Haushaltstipps, die so immer so abseits von all so Pflegeprodukten sind, weil das ja immer so Natursachen sind, was ja total cool ist. Aber manchmal gucke ich so gezielt nach so Haushaltstipps und da werden dann immer so Zutaten genannt. Aber manchmal kenne ich die gar nicht, ehrlich gesagt. Also das sind dann so Früchtchen und so Kräuter und so Obst und so. Das habe ich nicht hier. Und dann stehe ich jedes Mal da, naja, dann kaufe ich mir halt doch die Brandsalbe so.
Aber legen Sie sich eine Drachenfrucht ja, auf genau. die Brandblase.
Das ist schon, da muss ich direkt einen neuen Tab aufmachen. Drachenfrucht wo oder wie? Ich weiß ja, nicht. Genau. Aber ich finde es total cool, Menschen kennenzulernen und auch also vor dieser Welt, in der wir uns jetzt befinden, in Wohnungen zu besuchen, die dann immer schon so Sachen bei sich in der Küche stehen haben. Das finde ich immer total beeindruckend und toll. Da habe ich direkt das Gefühl, egal was mir hier passiert, es wird auf mich aufgepasst und das ist sehr schön.
Das sind, ich könnte nicht garantieren, dass das bei mir so ist. Ich würde halt, ich glaube, ich bin halt so MacGyver-mäßig Improvisateurin.
Echt?
Ja, ich meine, dann ist es halt so, was kann ich machen mit einer Zwiebel? Und ich weiß nicht, ob das so ein italienisches Ding ist, dass man irgendwie, du musst dir eine Zwiebel ins Ohr legen bei Ohrenentzündung. Und so, oh, lass mich doch in Ruhe, bitte, ich will jetzt keine Zwiebel in mein Ohr legen. Hilft aber, weil Zwiebeln antibakteriell ist, aber also die Zwiebel in ein Säckchen tun, vorher auspressen.
Guck mal, jetzt wo du es sagst, apropos Zwiebeln, ohne Witz, ich habe heute tatsächlich, das stimmt ja, ich habe das völlig vergessen, weil ich habe es glaube ich auch nicht als Haushaltstipp mir gemerkt, ich habe heute tatsächlich einen Haushaltstipp gelernt und zwar Zwiebeln im Bad, das wusste ich nicht, das ist so ein Ding, kennst du das?
Nee.
Ach, guck mal, das ist nämlich total krass. Also ich muss da kurz einen kleinen Bogen spannen, damit die Dramaturgie der Geschichte noch spürbarer wird. Also vor vielen Jahren, ich glaube, es waren tatsächlich 2 Jahre oder so, da ging ein YouTube-Video viral von einer jungen Frau, die zu dem Film Shrek, da gibt es so ein Musikstück, dieses Hey Now, Rockstar.
Ach so, ja, genau das richtig. Ewige Smash Mouth
genau,
und so.
Ganz genau, richtig. Und das ist ja so ein Song, der auch fast schon zu Meme geworden ist. Und sie hat sich dann vor die Kamera gesetzt im Bad und hat quasi das Video genannt, sinngemäß auf Englisch, jedes Mal, wenn in diesem Lied Rockstar gesagt wird, oh, dann beißt sie einmal in die Zwiebel rein. Es war eine ganz große, rohe Zwiebel. Und dieses Video ging halt viral. Und das war zum ersten Mal, also in meinem ganzen Leben, dass ich jemanden in der Verbindung Zwiebel und Bart sah. Und jetzt pass auf, das war immer so bei mir, das war mein Wissen, was ich verbunden habe mit Badezimmer und Zwiebeln. Und heute habe ich zufällig einen Artikel entdeckt, in dem erklärt wurde, dass vor allem in amerikanischen Haushalten es völlig üblich ist, aufgeschnittene Zwiebeln ins Bad zu legen, weil die, wenn sie nach ihren eigenen Zwiebelgeruch nach etwa einem Tag verloren haben, tatsächlich auch duftbindend wirken. Das heißt, wenn es im Bad schlecht riecht, dann saugt diese Zwiebel ganz schnell die schlechten Gerüche auf. Und das wusste ich nicht.
Krass, aber die Zwiebel, die möchtest du dann irgendwie nach einer Woche, also die fasst man dann nur noch mit der Zange an wahrscheinlich.
Ja, ich glaube.
Das ist ja wie so ein magisches, so ein Opfergemüse.
Ja, und das finde ich total cool, weil für mich hat sich dann nicht nur, also dieses Wissen jetzt dann in den Kopf gesetzt, dass man das mit Zwiebeln machen kann, sondern dieses Video hat für mich dann auch eine ganz neue Dimension bekommen, weil ich dann verstanden habe, das spielt ja auf einen Brauch an, den ich ja gar nicht kannte. Also es gab einen Grund, warum die im Bad saß und eine Zwiebel gegessen hat. War total cool. Da hat sie so einen Kreis für mich geschlossen. Das war richtig schön. Ja.
Na gut, dann sieht man ja, das ist nicht nur eine italienische Sache, das scheint so ein Ding zu sein, was mehrere Menschen aus verschiedenen Kulturen auf der Welt begriffen haben, dass Zwiebel magisch ist.
Aber jetzt bin ich neugierig. Jetzt muss ich mal nachfragen, kannst du dich denn erinnern, wann hast du denn das letzte Mal in deinem Leben MacGyvert? Also irgendwas so improvisiert, zusammengebastelt? Was reden wir denn da so?
Jetzt gerade das.
Ach Gott, ja.
Zusammengebaut. Aber das hat nicht geklappt und ich habe ja das andere gefunden.
Stimmt, ja, da gab es ein Vorspiel, ja.
Boah, ja, aber also sehr viel. Ich bin sogar jemand, das ist jetzt schlimm. So, ich erinnere mich aber, also bestimmt war es nicht das Letzte, was ich MacGyvert habe, aber auf jeden Fall habe ich das gemacht, dass ich abgebrochene Sonnenblumen mit Ducktape zusammengeklebt habe.
Ich weiß nicht, ob das MacGyvern ist. Das ist
ja, oder pathologisch, das weiß ich auch nicht. Also es war zumindest durchsichtig und es war noch so eine, es war so meine erste Sonnenblumenaufzucht. So, ich bin überhaupt nicht mit Pflanzen irgendwie so talentiert. Und mich hat das einfach selber sehr geknickt, dass die Sonnenblume, die sehr jung war, geknickt war auf einmal durch irgendwie Wind oder so. Und ich wollte nicht aufgeben, ich wollte nicht ziehen lassen. Und dann habe ich das gemacht und es hat geklappt.
Lebt die Blume noch wirklich?
Ja, also jetzt nicht mehr, weil sowieso über Winter und so nicht mehr. Aber damals im Sommer hat das geklappt. So. Weil die war halt noch nicht so komplett abgeknickt, sondern es braucht halt nur eine Reparatur. Und da fühlte ich mich so wie der kleine Redneck-Blumendoktor.
Das ist ja, ich würde da gerne gleich ziehen, aber also zum einen fehlt mir jegliches Geschick, was so Motorik angeht und zum anderen, ich hatte hier mal tatsächlich vorübergehend Pflanzen in der Wohnung, extra auch welche gekauft, natürlich vorher informiert, die auch Kater im Notfall essen, ohne dass denen was passiert. Ich habe hier zwei rumsitzen.
Ja.
Und die waren aber auch innerhalb vom Nachmittag leer gegessen. Also das waren so drei, so diese klassischen Grünlilien, die man in deutschen Büros gerne mal sieht, die sind nämlich verträglich für Katzen und die waren am Nachmittag werden die weggegessen. Und dann habe ich auch direkt wieder aufgehört, das zu versuchen, weil die stehen da so unglaublich drauf. Ich kann hier leider keine grüne Wohnung mir halten.
Also talentiert bin ich da auch nicht. Ich mache es halt nur irgendwie und es geht dann auch manchmal nicht gut. Aber jetzt, wo du das so sagst mit den Katzen, ich denke da natürlich auch sofort wieder an Comics und zwar an den Garfield-Comic-Strip.
Oh, ja.
Ja, es ist wirklich so, meine Güte. Den gibt es schon seit langer Zeit und es ist halt, wenn man so da so reinliest, schon spektakulär unwitzig manchmal. Aber ich weiß, dass Garfield auch immer so einen Farn hatte.
Ja.
Und ich glaube, mit dem hat er auch geredet.
Ja.
Und das war so eine Feindschaft, glaube ich.
Ja, ich glaube, er hatte mit sehr vielen Feindschaften. Aber das ist so das lustig, stimmt, dass das du Garfield stimmt. ansprichst. Das ist nämlich, ich hab mir natürlich überlegt, über was möchte ich mit dir sprechen. Und ich sag noch nicht, in welchem Kontext, aber Garfield steht okay. hier ganz groß in meinem Dokument. Ach, weil ich krass. Erinnere mich noch, also wirklich, das ist ein ganz toller Moment in meinem Leben, den du damit berührst. Ich hatte, als ich ein Kind war noch, jeden Freitag bin ich mit meinem Vater in die Stadtbibliothek gefahren und dann haben wir uns da so ein bisschen aufgeteilt. So. Er hat sich so die Kriminalromane angeguckt und ich bin zu den Comics gerne gelaufen unter Aha. anderem. Und da waren diese Garfield-Bände, diese in diesem ganz besonderen Format, dieses kleine, länglich gezogene, du weißt genau. besser, was das ist wahrscheinlich.
Genau, ja, das ist einfach nur dieses, damit das Strip-Format, also dieses Ach. Horizontale Format da irgendwie so
ja.
am besten repräsentiert wird. Ja.
Ja, genau. Und die habe ich total, ja genau, und die habe ich total gerne gelesen. Und es gab immer wieder dazwischen, auch wie du gerade gesagt hast, total unlustige Strips. Mhm. Und dann habe ich mir jedes Mal gedacht, ich blättere nochmal zum ersten Blatt zurück. Und da steht nämlich dann, keine Ahnung, Erstauflage 1986. Und ich dachte immer, okay, darüber haben die Leute halt in den 80ern gelacht. So habe ich mir das immer als Kind erklärt. Aber wenn du auch sagst.
Ja, ja, nee, also ich glaube halt so mit den Kinderaugen ist das, glaube ich, ein ziemlich freundlicher Strip, vielleicht vertue ich mich auch total, weil da ist ja jetzt nun wirklich nicht so viel Problematik, die da angesprochen wird und das tut niemandem weh und ich bin auch nicht so ein Garfield-Hasser oder sowas, weil ich halt denke so, naja, es gibt halt wirklich Schlimmeres und so. Aber das war, glaube ich, schon so etwas, was man auch Kindern irgendwie so an die Hand geben konnte. Und ich habe das dann so akzeptiert, dass es das halt gibt. Und so, ja, ich fand auch einiges gar nicht mal so witzig. Mhm. Hab mir das dann aber so erklärt, so, naja, dann ist das wohl Humor, dann ist das wohl das, worüber die Erwachsenen lachen.
Ach, das ist ja also, interessant, wie unterschiedlich ja, wir das aufgelöst haben.
Ja, haben wir dann irgendwie uns aber so, sagen wir mal, legitimisiert
und ja, ja.
schön gelesen.
Ja. Direkt daneben übrigens Heger. Kennst du Heger?
Ja, natürlich.
Och,
ja, klar. Wobei den, also ich habe alles von diesen Sachen auch gelesen, auch glaube ich durch, also ermutigt oder enabled ja. durch die Stadtbibliothek. Und auch bei Häger habe ich lang irgendwann mal wieder reingeguckt und dachte so, ach je, ey, Pointe verzweifelt gesucht. Aber dann habe ich halt so ein bisschen nachgedacht, also A, diese Strips gibt's irgendwie schon seit Jahrzehnten und B, das waren ja wirklich noch Tageszeitungssachen. Von vor 40 Jahren oder so, da erschien jeden Tag so ein Strip. Und das ist vielleicht dann auch so die Prämisse, dass man sagt, so die liest man nicht hintereinander weg, sondern da ist jetzt irgendwie jeden Tag einer und den kann man auch relativ schnell wieder vergessen, relativ schnell konsumierbar quasi und am nächsten Tag kommt schon der nächste. Also ja, für mich wurden das dann irgendwann so wurden halt die Charaktere interessanter. Also, dass ich halt dachte so, ah, okay, das ist die Welt von diesem Häger. Das ist die Welt von diesem dicken, fetten, faulen, philosophischen Kater. Und für mich waren das dann halt irgendwie so so Lores. Und ich habe dann gar nicht mehr so die Pointen gesehen, sondern dachte mir, okay, das geht heute ab in der Garfield-Welt.
Könntest du auch so mit deiner Erfahrung da mittlerweile zum Beispiel auch sagen, weil da habe ich also gar kein Gefühl für, deswegen frage ich dich, dass es vielleicht auch ein großer Anspruch an den Output ist, an den eigenen, wenn man sagt, okay, ich muss jeden Tag wenigstens 2 gute Pointen raushauen für so eine Tageszeitung. Ist das viel? Ja. Das ist viel, oder?
Ja, ja, das ist schon viel. Also ich denke, es muss halt wirklich es kommt halt wirklich drauf an, was man für sich als gute Pointe definiert. Ob man das jetzt so, ob man da jetzt wirklich so einen Knaller-Gag drauf folgern lassen möchte oder manchmal auch nur was zum Nachdenken oder so. Und ich weiß schon, dass da auch viele so, besonders auch die Cartoonisten-Kollegen, teilweise da auch wirklich genug von haben, nachdem sie so eine gewisse Anzahl an Jahren vollbracht haben. Und dann gibt's halt so ein paar Leute, die, also, obwohl das ist sehr ähnlich, also Bill Watterson von Calvin und Hobbes, der hat ja zum Beispiel nach 10 Jahren gesagt, okay, das war's. Ich habe nichts mehr zu erzählen, ich bin alles durch. Und ich glaube, das ist auch eine Art und Weise zu sagen, ja, meine Pointen sind jetzt alle, also es gibt irgendwie so eine begrenzte Anzahl an Pointen, die ich irgendwie von mir geben kann oder Geschichten, die ich erzählen möchte. Insofern kommt es drauf an, ob du gerade wirklich so viel zu sagen hast oder ob du wirklich auserzählt bist manchmal.
Ja. Ich finde das ja total spannend, weil ich kann das immer nur vergleichen, also dem nächsten künstlerisch, was bei mir in meiner Welt dieser Beobachtung von dir kommt, ist das Schreiben, aber auch das kreative Schreiben. Und da, also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich das jetzt schon jahrzehntelang mache, deswegen, das ist alles so eine sehr eingeschränkte Perspektive, aber da habe ich so das Gefühl, im Grunde reicht schon ein toller oder ein ganz schlimmer Traum. Da ist schon wieder Stoff da für gefühlt, weiß ich nicht, wie viele Seiten, Zeug, worüber ich irgendwie mir Gedanken machen könnte. Ist das beim Comiczeichnen anders? Kann man da, ist es vielleicht auch durch das Format, dass man das ja auch immer in Bilder packen muss, dann muss man auch auf die Länge achten. Hat man da dann schneller mal die Grenzen erreicht von dem, was man ausschöpfen kann?
Also, da ich jetzt so 11 Jahre Webcomic machen in dem einen Format hinter mir habe, kann ich sagen, man muss schon gucken, wie man sich das Ganze, also wie man sich den Spaß erhält. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, weil ich kann 10 Jahre lang eine Sache machen und mich nicht auserzählt fühlen. Zum Beispiel, also je nach Ansatz, den man verfolgt. Wenn man zum Beispiel sagt, ich mache immer Tagespolitisches, ich gehe immer auf Tagespolitik ein, dann findest du vielleicht immer neue Themen, zu denen du einen Kommentar quasi verfassen kannst. Natürlich gibt's auch da die Gefahr, dass ja die Themen sich wiederholen und so und man halt diese Pointen dann auch wiederholt. Und dann gibt's natürlich auch so Ansätze, wo man sagt, okay, ich betrachte jetzt die Welt durch meine Brille. Und dadurch gibt mir jedes Alltagsszenario irgendwie Aufschluss. Aber auch da, also stelle ich fest, okay, mein Alltag ist jetzt nicht jeden Tag so anders. Jetzt momentan ist halt wirklich auch noch schlimmer, dass man halt sagt, okay, also alle Leute, die jetzt Reisetagebücher als Ansatz haben, ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Also man muss schon gucken, dass sich die Inspiration aus etwas speist. Das sehe ich schon so. Aber das hängt von so vielen individuellen Faktoren an, so welches Format nimmt man, welche Persönlichkeit hat man, was ist irgendwie das Motiv deines Comics. Also es gibt ja auch Leute, die so sagen, ich mache Familiencomics im Sinne über ihre eigene Familie, über ihre Kinder oder so, oder über ihre Haustiere. Und darüber öffnen sich dann manchmal diverse Themenfelder, zu denen man Comics machen kann. Und dann muss man halt irgendwann mal gucken, ob man die alle durch hat. Und wenn man dann merkt, man wiederholt sich oder das ist einem zu doof, dann kann man vielleicht zum Beispiel so ein Format ändern. Also habe ich jetzt gemacht und fahre da momentan auch wieder irgendwie so ganz gut mit. Also ich versuche es mir halt irgendwie so immer frisch zu halten.
Ja. Das Format, auf das du anspielst, das Leben ist kein Ponyhof, das gab es von 2009 bis dann, hast du ja gerade gesagt, April 2020, dann hast du das beendet und es gibt jetzt eine Nachfolge-Comic-Reihe. Ich muss mal so fragen, du hast ja schon angedeutet, ein Grund dafür war, dass sich das auserzählt angefühlt hat. Wie fühlt sich das an, wenn ein Comic auserzählt ist? Sitzt man dann vor dem leeren Blatt Papier und weiß nicht mehr, was man zeichnen soll? Oder vielleicht sogar noch dramatischer, man zeichnet die Figuren, aber die Sprechblasen bleiben leer, weil man nicht weiß, was ist denn eigentlich los hier? Wie fühlt sich sowas an? Wie sieht sowas aus?
Also, das hast du eigentlich gut zusammengefasst. Oh. Ja, eigentlich doch schon so. Also eher die Figuren, mit denen war ich immer so im Reinen. Aber dass die Sprechblasen leer bleiben, das ist mir aufgefallen. Und so insofern, dass ich dachte so, ah, scheiße, die Pointe hatte ich doch schon mal. so wieder blättert zurück, 10 Jahre und klar, dann merkst du halt irgendwie so, oh, scheiße, ich wiederhole mich.
Ja,
so. Ja und klar, man kann nicht immer, es ist auch okay, so sagen wir mal, so sich ein bisschen zu wiederholen oder wiederkehrende Themen zu haben. Aber ich habe halt auch gemerkt, also da kam viel zusammen, das war halt nicht so ein Grund. Mir ging's persönlich so lala, also scheiße. Dann kam diese Pandemie-Sache, dann fühlte ich mich auserzählt und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass das Format sich auch überlebt hat. Also, dass ich irgendwie einfach eine neue Form für meine Comics brauche. Und ja, das hat halt darin, also das resultierte dann darin, dass ich erstmal irgendwie auch mich erholen musste, so nach nach 11 Jahren dann mal sagen, so, ja, Moment, ich brauche eine Pause und möchte so schauen, wie geht das denn jetzt hier für mich weiter? So. Mhm. Also und, das habe ich auch schon öfters gemacht, so.
Ja.
Aber noch nie so krass.
Ja, ich wollte mich gerade sagen, das muss doch, also auch das wieder alles nur Beobachtung und Gedanken von außen, aber das muss doch total scary gewesen sein, diesen Schritt zu gehen. Alleine auch aus so einer geschäftlichen Perspektive, weil du bist ja Freiberuflerin, du lebst von Auftragsarbeiten und überall, also gefühlt überall, auch bei der Recherche in den Vorbereitungen auf diese Folge, steht immer zu, das Leben ist kein Ponyhof, immer so entweder genauso wörtlich oder im Sinn entlehnt, der Burinis berühmtestes Werk. So, das ist, das dafür ist sie bekannt so. Und ich kann mir vorstellen, also auch wenn man das, wenn man weiß, es ist eigentlich anders, dass man dieses Gefühl hat, die öffentliche Meinung dreht sich so darum und man beendet ausgerechnet diese Reihe aus vielen Gründen, die sehr gut sind, da hat man doch direkt nochmal obendrauf die zusätzliche Sorge als Freiberuflerin, ey, ich säg mir hier gerade mein wichtigstes Aushängeschild ab, oder?
Ja, das war, da sprichst du einen guten Punkt aus und an.
Ja.
Insofern, dass das für mich halt auch wirklich ein Einkommenseinschnitt war und immer noch ist. Also ich habe am Ende bei Patreon, ich glaube, so über 2000 Euro eingenommen, so pro Monat, für 4 bis 5 Ponyhöfe im Monat. Und dann habe ich das System halt irgendwann umgestellt auf eine pro Monat statt pro Werk Kampagne. Und es kamen halt irgendwie so meine ganzen, also Making-ofs zu irgendwie anderen Comics, zu längeren Comics. Und ich bin jetzt halt wieder so bei über 700 Euro, also ich glaube so 730.
Ach, krass,
das heißt, ich bin von 2000 auf 700 quasi so gewechselt. Und das tat natürlich auch weh und ist halt auch momentan noch so ein bisschen so ein Struggle. Das konnte für mich einmal, also das war und ist auch für mich aus diesem Grund irgendwie auch noch so ein bisschen so ein Angstmoment. Und ja, wie du sagst, irgendwie, ja, man wird da so ein bisschen vielleicht drauf reduziert und ich habe jede Menge andere Sachen gemacht, aber die sind nicht so hängen geblieben, dass ich die gemacht habe. Es wird halt auch, glaube ich, so als etwas wahrgenommen, wo ich jetzt irgendwie vielleicht wirklich so am meisten mit in der Presse war oder so. Vielleicht, weil das auch so ein Alleinkünstlerwerk ist. Also ich habe da nicht irgendwie mit jemand anderem dran gearbeitet. Insofern ist das sehr persönlich. Aber ja, das ist auf jeden Fall was irgendwie zum dran knabbern. Ich bin da aber auch irgendwie so jetzt so vorsichtig optimistisch, dass das sich jetzt auch wieder ändert. Weil ich lebe noch nicht mal so sehr von Aufträgen. Ich lebe tatsächlich momentan nur von diesem Comic-Geld, also von diesem Patreon-Geld.
Verstehe. Ich wollte nämlich gerade fragen, ich kenne mich nämlich da wirklich in diesen, also ich kenne die Regeln dieser Branche, der Comicbranche nicht, deswegen vielleicht die etwas naive Frage, aber wie schwer oder leicht ist es denn dann in so einer Situation, jetzt auch als eine Sarah Burini, die man ja kennt, an neue Auftragsarbeiten zu kommen? Also ich kenne das halt nur von meinem Alltag, um es vielleicht mal so als Vergleichen zu stellen, wenn ich halt jetzt hier sitze und ich sage, oh, jetzt als freier Journalist, ich habe eine Idee für irgendeinen Artikel, dann schreibe ich mir einen Pitch auf, das ist so ein Absatz, da steht drin, was möchte ich machen und warum ist das in meinen Augen wichtig, und dann schicke ich das per E-Mail an Redaktion und dann bekomme ich entweder nein, danke oder ja, nehmen wir zurück. Und das ist erstmal so ein total unbürokratischer Vorgang, den man schnell machen kann. Wie läuft das denn bei dir ab?
Also, komplexe Antwort. ich habe mir einen Weg quasi mal geschaufelt. Ein Weg oder ein Grab? Noch bin ich da nicht so sicher.
Oh nein.
So viel zum Thema vorsichtiger Optimismus. Nee, ich habe mir da ja so einen Weg geschaufelt, bei dem ich halt möglichst selbstständig agiere und ohne viele Auftraggeber, wobei ich die halt schon auch immer noch gerne haben wollen würde. Aber ich sehe momentan nicht so richtig, wo. Weil es gibt jetzt zwar Verlage, kleine und große Comic-Verlage, aber es ist sehr schwer, sich zu finanzieren und seine Projekte. Also ich würde sicherlich nicht mehr so viel Geld bekommen, oder ich habe halt mehr Geld für den Ponyhof am Ende bei Patreon bekommen, als ich durch meine Verlagspublikation bekommen habe. Das Business hängt halt sehr von den Auflagen ab, die man so drucken kann. Und das funktioniert in Deutschland halt eher nur für ein paar wenige gut. Manchmal habe ich so das Gefühl, so ich bekomme ja auch so vergleichsweise, bekomme ich viel Aufmerksamkeit. Und manchmal habe ich so das Gefühl, die Leute denken so, ich bin so Großverdienerin und bin so, ja, keine Ahnung, muss mir nicht irgendwie Sorgen machen um mein Auskommen. So, nee, es ist, es funktioniert wirklich für die wenigsten richtig gut. Es gibt halt ein paar Leute, die schon seit Jahrzehnten da irgendwie so Comics machen und die haben dann halt immer noch so einen gewissen Fame-Level. Insofern, du kannst halt zum Beispiel auch mit einem Pitch zu Verlagen kommen und dann sagen die dir, okay, 200 Seiten, gibt 2.000 bis 5.000 Euro. Und naja, es gibt Leute, die sitzen einen Tag an der Seite, anderen sitzen 3 Tage an der Seite. Und Umsatzbeteiligung ist halt wirklich sehr, sehr heikel. Das klappt so gut wie nie, weil das ja auch immer so dieses Argument ist, so ja, dann kommst du halt mehr durch Umsatzbeteiligung. Das geht meistens nicht so auf. Und deswegen habe ich mir halt so, und gleichzeitig ist aber halt ein großer Deadline-Druck. So, dann muss der Katalog gedruckt werden und so. Und so gibt's halt einige Kollegen, die ich kenne, die halt wirklich auch schon ein Burnout hatten und teilweise sich irgendwie aufputschen mussten mit irgendwelchen, also mussten nicht, ne? Sich mit Drogen aufgeputscht haben oder halt ihre Familie vernachlässigt haben, alles, um irgendwie so einen Comic veröffentlicht zu haben. Und das ist auch in Amerika so oder ganz besonders auch. Und da habe ich mir halt irgendwann gesagt, so, boah, nee, dieses System, für mich persönlich funktioniert das nicht. Insofern, versuche ich mir da so ein bisschen jetzt über Patreon dann einfach die Leser zu gewinnen. Und im Grunde genommen habe ich auch gerade jetzt noch ein bisschen Glück durch dieses NRW-Kunststipendium, wo man 7.000 Euro bekommen hat. Und das verwende ich gerade auf einen anderen Comic, den ich gestalte, während wir hier reden.
Während, 1:1, du gestaltest, während du sprichst?
Ja, also ich zeichne gerade Motorräder.
Nein,
für diese
wirklich?
Geschichte, ja.
Das ist ja auch, das ist ja, also ist ja magisch. Also das ist ja total toll. Also sowas finde ich ja total toll. Also auf vielen Ebenen. Auf vielen Ebenen, alleine auch schon, weil das so eine Gleichzeitigkeit, also dass du das kannst, ich könnte das nicht. Ich sitze hier, ich halte meinen maledierten Daumen an das Glas dran, das ich erwähnt habe, das mittlerweile gar nicht mehr so kühl ist. Und mehr kann ich nicht. Also das ist ja krass, dass du
aber
das kannst.
Ich muss dazu sagen, also das ist jetzt so ein Arbeitsschritt. Ich habe schon die Denkarbeit gemacht und ich mache jetzt so eine Art Reinzeichnung. Das geht. Ach. Aber wenn ich halt jetzt irgendwie so mir ein Design ausdenken müsste oder schreiben sowieso nicht, aber halt auch irgendwie so das Skizzieren, auch schwierig.
Ja.
Also gerade ein lower Arbeitsschritt, den ich so machen kann, das ist dann fast meditativ, dann das zu machen, während ich mit dir spreche.
Das ist ja cool. Wie Mandala malen quasi.
Ein bisschen, ja. Ich meine, genau, Telefonkritzeleien gibt's ja auch.
Ja. Wenn ich fragen darf, kurz, benutzt du irgendwie wahrscheinlich so elektronisches Interface, ne? Du sitzt jetzt da nicht mit so einem Zeichentisch oder so.
Also jetzt im Moment sitze ich da mit einem kleinen Wacom-Tablet. Das ist so ein Monitor, auf dem man zeichnen und malen kann. Ich denke aber für diesen Comic gerade wirklich drüber nach, nochmal irgendwie Tusche und Papier zu nehmen.
Cool.
Also, bisschen habe ich da jetzt schon gemacht. Einfach mal, um mal einen Arbeitsschritt zu haben, wo ich doch nicht vorm Monitor sitze.
Ach, ich finde das so cool. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so wegtrudel weil, von dem, was du gerade erzählst, weil das ist nämlich auch super spannend. Würdest du denn, um nochmal zu diesen Arbeitsbedingungen in dieser Branche zurückzukehren, sagen, hey, liebe junge Comiczeichner, Comiczeichnerinnen oder auch diejenigen, die schon älter sind und da einsteigen wollen, lieber mal nicht oder vielleicht eher ein, wenn, dann guckt, dass ihr euch eure eigene Leserschaft auf Patreon oder Steady oder sowas aufbaut?
Also ich würde nie irgendwie so meinen Weg anderen Zeichnern aufdrängen oder aufstülpen. Das ist mir ganz oft passiert, auch irgendwie von Kollegen, die das sehr nett meinten, die dann sagten, mach doch mal und dann insert genau, was sie machen und für sie funktioniert. Nee, so funktioniert das nicht. Ich würde halt aber sagen, generell sollten wir uns alle über diese Bedingungen austauschen. Also ob du das jetzt bist in der Videospielbranche oder ich im Comic. Es gibt noch andere Branchen, wo Kreative arbeiten. Ich finde, was in den letzten Jahren wirklich sehr viel gebracht hat, ist, dass man sich darüber unterhält, was so branchenüblich ist und was man sich bieten lassen muss und was nicht. Und dass man dann halt irgendwie selber entscheidet, was funktioniert denn für mich? Weil es gibt durchaus Leute, die sagen, okay, Verlagsveröffentlichungen sind genau das Ding, was für mich passt. Und da muss ich halt irgendwie eben nicht so viel selber machen wie bei Self-Publishing. Das ist auch legitim. Ich finde aber, dann sollte man wenigstens wissen, worauf man sich einlässt, beziehungsweise was man da auch in der Zusammenarbeit von Verlagen erwarten kann.
Mhm. Würdest du denn sagen, wenn du so einen Strich darunter ziehst, fühlst du dich denn wohl so in der Comics-Branche in Deutschland? Ist das ein Wohlfühlort trotz dieser Arbeitsverhältnisse für dich? Oder was sind da so deine Gefühle, wenn du so daran denkst?
Also, ich würde fast behaupten, dass viele Leute in der Videospielbranche das jetzt ähnlich beantworten würden. Ich fühle mich wohl mit den Leuten, mit denen ich mich jetzt umgebe. Also es gibt total coole, nette Kollegen und Verlage und Institutionen und so, wo ich mich dann auch freue, die zu treffen und mich mit denen auszutauschen. Und da passiert auch immer wieder total guter, konstruktiver Krempel. Und es ist halt so, ich brauchte auch eine Weile, um zu sehen, oha, das ist jetzt nicht so gut. An diesem Ort funktioniert es gerade nicht so cool. Und da hilft, wie gesagt, dann auch der Austausch. Und ich bin einfach auch da irgendwie so zu der zum Schluss gekommen, so eine ganze Szene kann ja jetzt kein Wohlfühlort sein. Also dazu ist es zu divers und zu unterschiedlich und zu viele unterschiedliche Prägungen und Menschen und so. Das ist vielleicht dann auch, sagen wir mal, wie bei jeder Gruppenbildung, dass man sagt, okay, bloß weil wir dasselbe mögen, heißt das nicht, dass wir uns irgendwie alle verstehen oder dass jeder Teil der Szene irgendwie einer ist, wo ich stattfinden muss. So.
Ja. Ja, ich glaube, das ist eine ganz kluge Erkenntnis, die kenne ich auch so aus meiner eigenen Branche, auch wenn man so aus dem Journalismus mal im Allgemeinen nimmt. Das ist aber tatsächlich so eine Erkenntnis. Ich glaube, da hören da draußen jetzt Menschen zu und denken sich, Mensch, das ist doch total logisch. Aber ich muss gestehen, wenn man da so mittendrin steckt, da muss man drauf kommen. Das ist nichts, finde ich, was einem sofort so klar werden kann.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du das dann auch kennst, wenn man dann auch gerade so frisch in seiner Begeisterung da gerade auf diese Welt trifft, dass man dann auch, also A, man lernt halt erstmal so und denkt halt auch so, ah, okay, ich sehe, das jetzt ist jetzt hier anscheinend branchenüblich, aha. Und dann lernst du ja auch irgendwie erst, wo dein Platz da sein könnte und wo du vielleicht so dich hast mitreißen lassen, einfach weil du denkst, so, das ist jetzt üblich.
Ja, da hatte ich einen ganz krassen Moment. Der ist jetzt so ein bisschen weiter weg von den Beispielen, die wir jetzt gerade so hatten, aber das passt in meinem Kopf total gut dazu. Ich hatte ganz zu Beginn meiner Karriere da als schreibender Mensch über Spiele und sowas, hatte ich einen Pressetermin bei Square Enix in Hamburg. Und da ging es um Life is Strange. Vielleicht kennst du das ja sogar.
Ah, ja, natürlich. Ja,
genau, super. Ja, toll, super Ding. Und da wurde die erste Episode der ersten Staffel veröffentlicht. Ganz neues Ding, keiner kannte es. Und dann habe ich mich da hingesetzt mit sechs anderen Journalisten und Journalistinnen in so einem Glaskasten um uns herum war die Square Enix-Redaktion und wir durften dann da, keine Ahnung, 1,5 Stunden, Wochen vor Release anspielen. So. Und dann war meine Idee, ich glaube, das war mein, weiß ich nicht, zweites oder drittes Anspielevent, wo ich überhaupt jemals war. Und meine Vorstellung war immer, diese Anspieltermine sind dafür da, den PR-Leuten zu sagen, wie man es gefunden hat. Und damit habe ich einen ganz großen Fehler gemacht. Du ahnst es schon, vielleicht auch einige Leute da draußen auch, denn dafür sind die nicht da. Von dir wird erwartet, du gehst dahin, du spielst dein Spiel, wenn du gefragt wirst, wie ist es, dann sagst du gut oder mehr auch nicht und dann schreibst du einfach deinen Artikel und fertig. Was ich gemacht habe, war, ich habe gespielt, dann kam während des Spielens einer der PR-Leute und hat mich wirklich ganz nett gefragt, und wie gefällt's dir? Dann habe ich pausiert, hab den Kopfhörer abgenommen, hab meinen Notizblock in die Hand genommen und hab ihm angefangen zu erzählen, was mir daran nicht gefällt. Und das war
hast du die ganzen Dialoge zwischen den Teenagern wahrscheinlich genommen.
Nee, es waren tatsächlich so große Sachen. Also es klingt jetzt so, als wäre ich da so ein Korinthenkackerchen gewesen. Nee, aber waren so Sachen wie so, also ich find's hart, dass ich hier eine Schülerin, also dass es da diese Szene gibt zum Beispiel, wo sich eine Schülerin vom Dach stürzen möchte. Und ich finde problematisch, wie das hier aufgelöst wird mit so einem komischen, erinnerst du dich an die Faktenspiel? Und das, sowas habe ich gesagt. Also so ganz fundamentale Dinge, wo man auch als PR-Typ erst recht nicht sagen kann, ja gut, wir drehen ein paar Knöpfe, dann wird das verschwinden. Ne? Und der hat mich angeguckt, der war richtig böse. Und das war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, das ist hier nicht die Idee von diesen Events. Und das war für mich so ein ganz großer Erweckungsmoment.
Aber das, also ich gebe dir auch recht, was diese Stelle angeht, über die ich sehr gestolpert bin und habe auch gedacht, so, hui, ist das jetzt doch vielleicht eher so ein Spiel, was ich mit meiner erwachsenen Sicht besser reflektieren kann, als wenn ich da jetzt Teenagerin wäre. Ich finde das aber durchaus spannend, weil im Prinzip würde ich sagen, okay, das ist jetzt so was, das wird einfach so vorausgesetzt, dass man das nicht macht bei diesem PR-Termin. Ja. Aber okay, du wirst nach deiner Meinung gefragt und du bist ein ehrlicher Typ, dann ist ja dann eigentlich diese, du hast ja damit auch was Konstruktives dann vor. Und wenn man halt merkt, man ist irgendwie schon in so einem formalen oder so einem formellen Setting, wo Ehrlichkeit nicht gefragt ist, finde ich, ist das durchaus dann legitim zu sagen, naja, aber vielleicht läuft in der Branche halt eben auch was verkehrt.
Ja, das ist genau der Schluss, den ich dann erst Jahre später gemacht habe. Ja. Ich habe dann so erstmal natürlich gedacht so, okay, das war mein Fehler, ich habe hier offenbar ein Ritual nicht befolgt. Ja, genau. Und irgendwann, und vor allem, ich saß da ja auch nicht wie so ein empörter Journalist, der gesagt hat, was für ein Scheißspiel. Ja. Ich habe gedacht, geil, jetzt kann ich hier voll aufregend mit einem von Square Enix drüber sprechen und mich austauschen. Und aber das passierte nicht.
Ja, du wolltest deinen Job machen. Du dachtest halt irgendwie, also du hast, das klingt so ein bisschen so wie jemand, der so wirklich so jetzt mit Idealismus noch da rangeht an die Sache. So, ich möchte gerne jetzt hier konstruktiver Pressevertreter sein.
Und ja, das war geil. Also das war
nicht gefragt, diese Konstruktivität.
Ja, das
aber
war
ja, solche Knaller. Momente hatte ich auch.
Ja, aber fällst dir dann, also ich habe da noch lange dran geknabbert, alleine schon wegen dieses Moments des Blickes, den ich da bekommen habe von, wer bist du denn? Also was soll das denn für eine Antwort sein? Kannst du sowas schnell verdauen oder begleitet dich sowas lange?
Also ich muss schon sagen, mich haben einige Momente so schon jahrelang begleitet, aber auch einfach so seltsame Vorfälle, wo ich dann wirklich auch dann ein paar Jahre brauchte, um zu verstehen, okay, hör mal auf mit den Vorwürfen, Sarah. Das ist vollkommen okay gewesen, dass du dich damals so und so benommen hast. Irgendwie warst wusstest einige Dinge nicht oder auch, manchmal ist es auch einfach so, nee, die Gegenseite war einfach scheiße.
Ja.
Und klar, also ich habe da schon länger gebraucht. Inzwischen muss ich aber sagen, dass mein Selbstbewusstsein doch ein anderes ist und ich kann dann schon länger, also ich kann dann schon ein bisschen besser Bullshit identifizieren.
Hm.
So. Also ich finde es auch wichtig, dass man sich weiterhin selbst reflektiert, ob man das jetzt nicht selber so verhauen hat. Aber gleichzeitig finde ich halt auch, also ich kann das ein bisschen besser einordnen und dann sagen, okay, nee, dann kann ich auch mal sagen, dass das hier Scheiß war und so.
Kannst du dich da, oder magst du mal ein Beispiel nennen, von was wir hier so reden, Dinge, die dich da so lange begleitet haben?
Uff, also sicherlich ist das so das große Drama in 8 Kapiteln, Frauen in der Comic-Szene.
Oh nein.
Frauen in der Videospielszene lachen auch. Wir lachen alle gemeinsam. Sicherlich habe ich früher gedacht, ich müsste ein paar Sachen mitmachen, die mir nicht gut getan haben oder müsste mich halt irgendwie auf irgendwelchen Messen mit irgendwelchen Leuten unterhalten, die ich irgendwie fies fand. Und dann halt Sprüche abkriegen. Also immer sei dazu gesagt, das übliche, es ist fast not all man-mäßig jetzt von mir selber, aber es ist halt so, ich habe natürlich auch total viele sehr nette, zum Beispiel Verlagsvertreter kennengelernt, die mir auch sehr geholfen haben und generell Menschen, die mir sehr geholfen haben. Aber wie das so ist, als Mensch merkt man sich dann auch so die negativen Angstmomente. Und da gab es schon auch so Sprüche bei irgendwelchen Mappensichtungen oder so. Also so eins der dümmsten Dinger, die mir dann so gedrückt wurden, war, als ich deine Mappe gesehen habe, wäre ich beinahe gekommen. Mhm. Und es ist halt so, I don't know, man. Ich bin irgendwie 21. Denkst du irgendwie, dass, also es war jetzt als Kompliment gemeint, aber denkst du, das ist irgendwie eine Art und Weise, wie man einer jungen Frau, die man noch nicht kennt, da irgendwie, wie man da reagiert. Und das sind dann so Momente, wo ich dann natürlich irritiert war, aber dann schon so, hahaha, okay, dann lache ich jetzt mal mit, weil offensichtlich wird hier mit dem Hodensack gesprochen. Okay. Also es waren schon solche Momente, wo ich dann auch lange so gedacht habe, ja, es wäre so schön, wenn ich nochmal zurückgehen könnte und Leuten eine knallen könnte dafür. Aber das ist inzwischen bei manchen Sachen auch so lange her. Und ich glaube, das wäre besser aufgelöst, wenn ich da, weiß ich nicht, Briefe schreibe und die nie abschicke oder sowas.
Ja.
Aber sowas, auf jeden Fall hat mich das schon teilweise sehr beschäftigt.
Ja, aber das ist auch, also das ist auch so, also so verständlich. Das sind so Sätze, die werden wie ein Dampfhammer ein gegen die Stirn geworfen. Da weiß man gar nicht, was gerade passiert ist und landet in so einem Automatismus an Antworten, wenn man damit nicht gerechnet hat. Also ich kann, ja, genau. Aber es klingt ja immerhin so, als hättest du schon auch relativ früh so ein soziales Sicherheitsnetz um dich herum gehabt. Ne? Also Leute, die cool sind, die bei dir waren und so. So klingt es zumindest.
Also ja, auf jeden Fall waren da auch immer wieder so Eckpfeiler und in Form von Freunden und Kollegen und Kolleginnen, die immer da waren.
Ja.
Es war halt tatsächlich so, dass das mit den Frauen, also mit mehr, also mit dem diverser Werden der Comic-Szene oder dem Sichtbarwerden von diverseren Kreativen, weil die waren sicherlich schon alle immer schon da, dass ich mich dann umso wohler gefühlt habe und dann kamen umso mehr Leute dazu, wo man dann gesagt hat, so, hey, guck mal, und also nicht nur Frauen, wo man dann gesagt hat, so, hey, die wollen sich ja auch alle diesen Bullshit nicht mehr bieten lassen. Und das ist auf jeden Fall dann für mich eine wichtige Erkenntnis, dass auch das kennst du vielleicht, dass man so denkt, so, okay, bin ich jetzt alleine derjenige, der komisch ist? Bin ich irgendwie die Einzige, die das irgendwie doof fand? Und dann unterhältst du dich halt mit Leuten und stellst fest, ach, das fanden noch einige andere doof. Und denen ist das auch passiert. Und dass man dann sich irgendwann immer sicherer wird und sagt so, nee, Moment mal, das ist schon irgendwie hier so daneben gewesen, so was man da für Sprüche bekommt, was man da irgendwie so teilweise für Bedingungen jetzt auch arbeitstechnisch da so angeboten bekommt. Also ich finde, dieses sich austauschen hat auf jeden Fall zu meinem Sicherheitsnetz und zu diesem guten Gefühl da inzwischen beigetragen.
Ja, da sprichst du was total Wichtiges und Gutes an, dass diese, also ja fast schon toxische Resonanzkammer, in die man da so reingestellt wird, dann kriegt man so einen Spruch ab und dann steht man da irgendwie alleine da, dass der aufgebrochen wird und mit Menschen geflutet werden, die für dich nochmal eine eigene Resonanzkammer sind und sagen, hey, das ist nicht cool, was da passiert oder hey, darüber ja, müssen wir mal sprechen, das ist so wertvoll und das ist was ich auch in meiner Branche immer häufig, also sowohl im Journalismus als auch in der Entwicklerbranche, immer mehr spüre, auch in den Gesprächen, allein die ich hier im Rahmen von OK Cool führe jede Woche, dass diese Flutung allmählich stattfindet. Also, dass es mehr Leute gibt, die ähnliche Erfahrungen zum Beispiel gemacht haben und die dann einfach sagen können, hey, lass uns einfach mal drüber sprechen. Allein das hilft ja schon. Und dann lass uns auch mal drüber nachdenken, da scheint was nicht in Ordnung zu sein. Und da habe ich auch das Gefühl, dass dieser Resonanzraum, der toxisch ist, immer mehr an diesem einschüchternden Überbau verliert, weil immer mehr Menschen dazukommen, die das outcallen. Die sagen, das ist nicht cool, wir stehen hier zusammen, wir teilen unsere Erfahrung. Und das ist eine Entwicklung, die ich ganz, ganz doll spüre. Und wie gesagt, insbesondere auch durch die Arbeit hier bei OK Cool, wo ich ja auch mit Entwicklerinnen und so zu tun habe. Und das ist immer schön zu hören, auch vor oder nach den Gesprächen, wenn das Band quasi nicht mehr läuft, dass da eine Bewegung drin ist. Und das ist sehr, sehr schön zu hören.
Ja, also ich bin froh, dass du das sagst, weil ich hatte tatsächlich auch, ich habe momentan das Gefühl, dass sich da auch was tut in allen Branchen. Vielleicht, weil es jetzt auch so ist, dass so eine Generation, eine neue Generation jetzt heranwächst, die auch sieht, wie es der vorherigen so geht, was irgendwie so Crunch-Time angeht. Und es gab auch im Comic-Bereich, so wie im Videospielbereich, es gab Fälle von schlimmen gesundheitlichen Auswirkungen bis hin zum Tod. Und das sind halt so Sachen, ich glaube, die schrecken sehr ab. Vielleicht hat es auch damit zu tun jetzt, also vielleicht kommt es auch wirklich mit Corona zusammen, so dass halt generell vielleicht Selbstreflexion und was machen wir aus unserer Zeit auf diesem Planeten, dass wir dann alle ein bisschen mehr drüber nachdenken, gerade wenn halt man so das Gefühl hat, einem wird so Zeit gerade Lebenszeit geklaut, weil ich denke halt schon, das ist nicht nachhaltig und das zieht sich auch durch so viele Branchen, so ein neoliberaler Leistungsdruck. Und ich habe da früher wirklich keinen Hebel für gefunden. Auch als ich noch fest angestellt war, habe ich halt auch irgendwie so eigentlich alle Frauen da komische Erfahrungen gemacht. Und es ist jetzt so, dass ich so Jahre später jüngere Mitarbeiterin getroffen habe aus eben derselben Arbeitsstelle. Und wir kamen ins Reden und haben festgestellt, dass es immer noch dieselben Mechanismen da gibt mit irgendwelchen älteren Mitarbeitern, männlich, genau denselben, die da mit Frauen halt irgendwie schlecht umgehen, sagen wir das mal sehr euphemistisch. Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht und dann haben wir uns mit den Chefs zusammengesetzt. Und das hat aber jetzt wirklich 15 Jahre gedauert. Ja. So. Und man merkt aber, das wird nicht mehr so toleriert. Und diese Arbeitsplätze, das verstehen auch, glaube ich, ein paar Firmen nicht, dass wir uns unterhalten, so, dass die damit nicht mehr so durchkommen.
Ja. Ja, und vor allem, dass das dann auch in Aktionen umgesetzt wird. Das ist so, das darf man ja da auch dann nicht so vergessen. Vor allem jetzt ich als Typ, wenn man dann so sagt, ja, da ändert sich schon was. Es ist dann immer noch wichtig, die Erfahrung habe ich auch gemacht, Initiative zu zeigen und zu sagen, klar, das wird schon alles besser, aber ich achte auch darauf, zum Beispiel regelmäßig einfach Frauen zum Beispiel zum Podcast einzuladen und nicht immer so dann zu sagen, ach guck mal, da kenne ich noch den Typ von der Gamescom und dann lade ich immer wieder den ein, dann hört man immer dieselben fünf Dudes oder so. Und das ist sowas, ne, also da muss ja gar keine böse Absicht dahinter stehen von bei manchen Menschen, aber es ist so wichtig, dass man da immer wieder auch sich hinterfragt und guckt, kann ich denn nicht noch etwas tun? Kann ich nicht zumindest eine Plattform sein oder so?
Ja, aber da merke ich halt, wie gesagt, auch, also auch in dem Bereich habe ich jetzt irgendwie bei dir oder bei Inside Moin auch irgendwie so gemerkt, so, ah, okay, da gibt's irgendwie eine Generation, die sich darum Gedanken macht und die halt auch da aufmerksam zuhört, eine Generation an Männern und männlichen Podcastern, die das dann halt schon auch mit berücksichtigt. Und das kam dadurch, dass wir alle angefangen haben, miteinander zu reden. Das ist ja dann auch wieder doch wieder was Cooles.
Ja.
Ja, also was Comic-Verlage und Firmen angeht, das ist halt alles immer so ein bisschen schwierig, weil Comics so eine Nische sind. Also Videospiele sind ja wenigstens, ist ja wenigstens eine Industrie. Ja. Aber ja.
Ich weiß, aber, wie du das meinst, ja.
Ja, also deutscher Comic, da steckt kein Geld drin und da steckt halt dann dafür aber umso mehr ehrenamtliches Engagement drin. Und das hat den einen großen, das eine große Problem, dass Menschen sich dann noch mehr angegriffen fühlen, wenn man dann mal Kritik übt. Dass man sagt, okay, als Verlag oder Institution wird man kritisiert und das sind selber nicht die Bestbezahltesten und so. Und dann fühlen viele sich halt so undankbar behandelt. Also das ist vielleicht noch so eine Spezialität im Comic-Bereich.
Ja. Ich möchte mal ganz kurz so am Rande eine kleine Empfehlung loswerden. Wir haben über Resonanzkammern gesprochen und den Wert von sich mit Menschen austauschen zu können, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die einfach nur zuhören. Es ist ja so, dass es ja durchaus auch Menschen gibt, die haben das nicht. Die haben den Resonanzraum nicht, die haben vielleicht nicht das Netzwerk dafür. Da gibt es ein Spiel, das vielleicht kein Ersatz ist, aber ich sag mal, so eine kleine Stütze vielleicht in die richtige Richtung. Und zwar heißt das Kind Words. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, das hört sich aber sehr charmant an.
Ja, das ist auch charmant, denn Kind Words, also liebe Worte quasi übersetzt, das ist ein Spiel in einer ganz angenehmen, kuscheligen Atmosphäre. Guckt man da auf ein kleines Figürlein in einem kleinen Häuschen. Und wenn man das Spiel startet, dann setzt sich das Figürlein im Bett auf, geht an den Schreibtisch und beginnt einen Brief. Und die Idee des Spiels ist, du kannst entweder Texte schreiben, auf Deutsch, auf Englisch, egal, und da zum Beispiel schreiben, was dich momentan bedrückt. Du kannst schreiben, wenn du was Doofes erlebt hast oder auch was Schönes erlebt hast. Und dann schickst du das ab, dann faltet dieses Figürlein diesen Brief und schickt ihn raus und andere Spieler und Spielerinnen bekommen diese Nachricht und die haben die Möglichkeit dann, die haben dann die Möglichkeit, anonym auf deine Frage, auf deine Problemstellung zu antworten und dir ein paar Worte dazu lassen. Und das ist eine Echokammer. Newcomer geworden aus positivem Feedback und auch von liebgemeinten Ratschlägen, das sehr, sehr gut tut. Und das Schönste daran ist, da spielen so laut Steam, Data Bank und sowas so vielleicht so 200 Leute immer so. Aber das Schöne ist, ich habe selber jetzt schon gespielt und ich habe auch schon mit Kollegen und Kolleginnen drüber gesprochen, noch kein einziges Mal ist mir da ein Troll begegnet. Das sind immer Nachrichten, die so aufrichtig hilfreich sein wollen und auch nicht so toxisch positiv, das gibt's ja auch, dieses so, ja, das wird schon wieder oder Kopf hoch oder so,
genau, sondern so Kalendersprüche.
Manchmal einfach nur so einen, ich höre dir zu oder einfach nur so nette Worte, wo du merkst, da sitzt jemand, der wirklich oder die wirklich sich Mühe gibt, für dich da zu sein. Und das vielleicht nur so als kleine Empfehlung für Menschen, die jetzt nicht unbedingt ein Netzwerk hinter sich stehen haben. Das ist vielleicht so eine Art von kleines Auffangbecken.
Also das gefällt mir total gut als Idee. Das ist wirklich, das macht mich darüber nachdenken, ob das mein Animal Crossing Dorf ist, wo ich auch die ganze Zeit so Briefe geschrieben habe und dann so, naja, aber ich weiß doch genau, was ich von dir zurückbekomme, Mr. Pelikan. Es ist schon wieder nur irgendwie eine Geburtstagseinladung. Du gehst gar nicht richtig auf meinen Brief ein. Das wäre vielleicht eine schöne Alternative.
Oh, schön. War das dein Spiel der Pandemie oder ist das dein Spiel der Pandemie, wie bei so vielen anderen auch?
Oh, ich glaube, das war mein Alltags vor mein Stubenhocker-Spiel vor der Pandemie. Also ich habe tatsächlich das noch auf dem 3DS. Ich habe gar keine Switch und auf dem Handy habe ich es auch nicht angefasst, weil ich dachte, ich betrüge mein Dorf dann damit.
Das verstehe ich aber gut.
Ja. Man merkt, ich mache mir da vielleicht noch ein kleines bisschen zu viel Gedanken.
Aber du, ich bin da genauso, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Naja, das ist nicht mein Pandemiespiel. Ich weiß nicht, ich bin gerade so ein bisschen. Also jetzt gerade spiele ich doch wieder Grim Fandango und bin gespannt, ob ich es diesmal zu Ende kriege.
Toll. Spielst du das mit dem Audiokommentar, dem optionalen?
Den habe ich jetzt gestern Abend erst entdeckt.
Oh, das empfehle ich dir ganz, ganz dolle. Das nimmt zwar unheimlich Spieltempo raus, weil die Audiokommentare der Entwicklerinnen und Entwickler, wobei ich glaube in dem Fall wahrscheinlich nur Entwickler, die beenden sich immer automatisch, wenn du die Szene verlässt, aber die sind so charmant aufgenommen. Da ist so eine Rumpelstimmung. Das klingt so, als hättest du da so vier liebenswerte Typen vor ein Mikro gestellt und dann kommentieren die ihr eigenes Spiel und das artet in so ganz charmante Einblick in die Entwicklung aus. Also das kann ich dir nur von Herzen empfehlen.
Oh, ja, dann mache ich das doch, weil ich war gestern irgendwie so ganz überrascht, dann irgendwie so einen Menüpunkt Specials oder Extras gesehen zu haben. Und naja, es ist halt auch irgendwie so ein grundsympathisches Spiel, wie ich finde. Und auch wenn man jetzt so sagen kann, okay, die 3D-Grafik ist schon, da muss man schon so ein bisschen, also ich als visuelle Person muss da schon ein bisschen schnaufen. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm.
Ich mag es total. Ja. Das hat so einen Zeitreisen-Charme. Ich mag das total.
Das stimmt, Zeitreisen-Charme stimmt. Und das Voice-Over ist einfach, also die Stimmen sind einfach wirklich richtig gut. So.
Ja.
Das ist schon so ein Spiel, wo ich sagen würde, eigentlich war das ein Indie-Spiel, wenn man das von heute betrachtet, von der heutigen Sicht. Aber das ist ja damals auf keinen Fall ein Indie-Spiel gewesen.
Nee. Oh, und da berührst du übrigens was, eigentlich ein Thema, das man, glaube ich, normalerweise am Anfang von so einem Gespräch stellt, aber das hat sich jetzt irgendwie jetzt erst ergeben. Ist egal, ich mache das jetzt einfach, weil es mich interessiert. Wie hast du denn, weil wir gerade von Stil noch gesprochen haben, wie hast du denn eigentlich deinen Stil entwickelt, den ich zumindest im Großteil deiner Arbeit immer so durchschimmern sehe? Ist das was, wo du, weiß ich nicht, wenn man einfach nur lang genug geübt hat, dann merkt man, ach guck mal, meine Finger machen immer diese Bewegung? Oder steckt da, weiß ich nicht, Training, Kalkül dahinter? Ich weiß es nicht.
Ja, also es ist komplex und du hast es eigentlich auch schon wieder fast ein bisschen selbst beantwortet.
Ja.
Weil, beides. Also ich habe so, es gibt so viel, was man über Stilbildung sagen kann. Das, was ich gemerkt habe für mich, ist, dass das funktioniert nicht, sich einen Stil, den man nicht mag, gewaltsam drauf zu schaffen. Man kann aber, also man macht das eher unterbewusst, indem man seine Vorbilder erstmal ganz bewusst kopiert. Also ich glaube, das haben sehr, sehr viele Comiczeichner oder überhaupt bildnerische Künstler, dass sie halt erstmal kopieren und sehen so, aha, was mag ich denn an meinem Vorbild da gerade? Also male ich das mal nach? Also weiß ich nicht, kann eine Art sein, irgendwie Nasen zu zeichnen oder so. Da fällt mir ein, so bei Musikern gibt's das garantiert auch. Also wahrscheinlich so in jedem Bereich, man macht sich halt erstmal nach. Und dann ist es schon die Übung. Das würde ich halt sagen, das braucht man. Man kann diesen Schritt nicht überspringen. Je mehr man macht, desto lockerer wird man einfach. Und es kristallisiert sich dann immer mehr so ein Abstand zu diesen Vorbildern heraus. So, man übernimmt dann halt vielleicht die Nase nur noch zum Teil und entwickelt daraus seine eigenen Nasen. Und du kannst es auch bei vielen Zeichnern sehr gut nachvollziehen, woher die zum Beispiel kommen und welche Vorbilder die haben. Bei mir auch. Und dann finde ich, dass ein Aspekt doch so ein bisschen psychologischer auch ist, dass so ein bisschen, wie man den Strich führt oder so eine gewisse Dynamik im Strich oder also auch im Pinselstrich, kann schon ein bisschen was von der Persönlichkeit verraten.
Ja, ich will dich da so ungern unterbrechen, aber es ist so spannend gerade. Darf ich dir mal parallel quasi, während wir sprechen, einen Link zukommen und dass du dir das mal kurz anschaust, denn ich habe vor einiger Zeit auf Instagram ein Projekt gestartet, weil ich gemerkt habe, mir ist danach, und zwar eine kleine Seite, der Link kommt gleich, keine Sorge, eine kleine Seite, wo ich kleine Hüftzeichnungen, also wirklich aus der Hüfte geschossen, herausgepulvert habe, einfach nur zu fixen Ideen, was ich loswerden wollte, also ganz schnelle, einfache Zeichnungen, und jetzt wäre ich mal so neugierig, wenn du das mal anguckst, was du davon hältst. Also du darfst da alles sagen, was du möchtest. Ich bin einfach nur neugierig, was in deinem Kopf vorgeht, wenn du dir das anguckst.
Okay.
So, der Link ist bei dir. Bin ich einfach gespannt. Oh nein, sie lacht schon.
Ja, also ich finde es sehr charmant.
Ja. Ruhig ehrlich sein.
Nein, ich bin, du musst wissen, bin ich ein unkritischer Typ? Nee, das stimmt eigentlich auch wieder nicht. Ich weiß nicht. Eigentlich bin ich ein sehr kritischer Typ, aber mein Herz ist sehr leicht zu erwärmen. Ich finde es extrem charmant und positiv.
Ja.
Es erinnert mich so ein bisschen an die Helge Schneider-Zeichnung. Kennst du die?
Ach, ja klar. Ach,
ja, krass. Ja. Ja, der zeichnet ja auch. Und also ich finde das aus der Hinsicht heraus sehr positiv, weil es ist ja jetzt nun offensichtlich nichts, was du irgendwie so konstruiert hast stundenlang.
Das hast du schön gesagt.
Ja, das stimmt. Bevor ich versuche das jetzt mal zu wandeln.
Nein, bloß nicht einpacken, aber da hast du recht. Das war, wie gesagt, aus der Hüfte geschossen. Da hab ich
aber
die
das finde ich ja gerade gut, weil wer sagt denn, dass das so sein muss, dass man etwas stundenlang konstruieren muss, weil der Anspruch da wäre ja zu sagen, ja, da will jemand, weiß ich nicht, eine Ukulele oder eine Gitarre oder ein Banjo naturalistisch darstellen. Der will dann eine Aussage treffen über diesen Naturalismus. Ich sehe dieses Banjo und ich sehe das einfach so befreit von von so starren Regeln, und ich sehe, dass du das machst, weil du Bock drauf hast.
Ja.
Und genau das macht es so charmant.
Hast du den Titel des Bildes angeguckt vom Banjo? Es hat ja immer noch einen Titel und der gibt ihm nochmal eine Bedeutung.
Ja, jetzt sehe ich ihn.
Der Titel ist ja Massage.
Aber, ja, ich finde das großartig. Also, nee, wirklich, weil ich finde halt, man muss sich oder man darf sich nicht von so Konventionen abschränken lassen.
Ja.
Wenn du halt irgendwie sagen möchtest, ich möchte bei DC mich bewerben, um Batman zu zeichnen, dann würde ich sagen, im Moment würde ich dir das eher nicht so empfehlen. Aber das willst du ja nicht.
Ja, das ist richtig.
Und so, ja, ganz viele so individuelle Solo-Artists sehe ich immer wieder mit Zeichnungen in dieser Art, die einfach ihren Charakter rüberbringen.
Ach du bist richtig gut in Kritik üben, muss ich sagen. Das ist richtig gut. Ich habe das Gefühl, wenn ich zu lange drüber nachdenke, merke ich, wie vernichtend die Worte eigentlich sind. Aber es fühlt sich sehr gut an, was du sagst, muss ich sagen.
Nee, ich meine das ganz ernst, dass ich sagen würde, du musst das weitermachen. Weil, weil du offensichtlich Spaß dran hast.
Ja, das stimmt. Und,
ich muss auch lachen, wenn ich sehe, das Banjo wird massiert und so.
Ja, dann muss ich vielleicht jetzt mal den Leuten auch sagen, also der Account heißt Doodledom, also das ist natürlich auch ein wahnsinniger Wortwitz, ne? Doodle von der kleinen Zeichnung, Doodledom, aber man schreibt es mit U, also ich habe jetzt so Hemmung, das in die Folgenbeschreibung reinzupacken, weil die Leute werden das natürlich zu Beginn sehen und sich fragen, warum packt er denn da diese komische Skizze da rein, deswegen, also gib mal bei Instagram ein Doodledom mit einem einfachen U zusammengeschrieben und klein und dann werdet ihr das schon finden. Ansonsten habt ihr ja unsere bilderreiche Beschreibung. Also das war jetzt toll. Das war nicht geplant, aber das hat mir gut gefallen. Das hat mir richtig gut gefallen.
Also mir hat das auch gut gefallen. Vor allen Dingen bringt es mich zum Lachen. Und ich finde, die Tasse mit dem Gesicht, das ist eine Sache, das sieht man oft. Aber dass der Henkel ein Gesicht hat und an der Tasse hängt und dann Freundschaft steht.
Ja.
Das finde ich wirklich ultra charmant.
Ach, schön.
Also, mach es weiter. Es wird auf jeden Fall, das ist, glaube ich, so mein Hauptpunkt immer so. Sowas macht man doch nicht, wenn man da keinen Spaß dran hat.
Ja, das stimmt.
Das ist doch so, sollte es nicht eigentlich darum gehen, so, nicht irgendwie um irgendwelches virtuoses, sich quälen oder so.
Ja. Guck mal, das können wir, wenn du magst, auch gerne als ganz, ganz schöne Schlussworte nehmen für finde ich, ein total rundes und schönes und offenes Gespräch. Ich fand das richtig schön. Und weißt du, was auch schön ist? Währenddessen fiel mir mal ein, ich habe dich, glaube ich, noch nie gesprochen, oder? Wir kennen uns eigentlich gar nicht so richtig.
Ich weiß noch einen Moment so, das war tatsächlich so irgendein Blogger-Treffen.
Oh mein Gott, Gamescom.
Ja.
In so einer Kneipe?
Ich weiß nicht, es gab so zwei, wo ich dabei war. Eines war es mal draußen, das war so ultra heiß und das war irgendwie so eine Draußen-Gastronomie und einmal war es eine Kneipe. So.
Das ist richtig lange her schon, ne? Richtig lange.
Ja. Krass. Und da waren so einige Leute, wo ich so aufgeregt war und dachte so, die kenne ich, die von denen lese ich die Artikel und so, und vielleicht sollte ich mal hingehen und ich kann auf keinen Fall hingehen. Und da habe ich dich auch als eben so einen Menschen identifiziert und bin dann offensichtlich nicht hingegangen.
Ach, das ist ja lustig. Ich habe so ganz dunkel im Hinterkopf auch noch, so schemenhaft sehe ich dich noch von meinem inneren Auge, aber also das ist echt schon, also 6, 7 Jahre her oder so, das weiß ich nicht mehr.
Kann krass. Garantiert genau dieser Zeitraum sein.
Wow. Ja, aber guck mal, dann haben wir es jetzt mal geschafft und es war sehr schön, dass wir es geschafft haben. Also das, also wie gesagt, ich gehe hier mit einem total guten Gefühl raus. Ich hoffe, du auch. Das war schön.
Ja, sehr. Ach, ja, doch, auf jeden Fall. Ich mag deine Gespräche und deine Gesprächsführung sehr, höre dem gerne zu. Und, ja, okay, leider kann ich diese Folge jetzt nicht mehr hören, aber dafür habe ich dich jetzt so live gehabt.
Ach, das ist toll. Guck mal, ich gehe jetzt hier echt, ach Gott, jetzt wiederhole ich mich schon. Also dann ein ganz großes Danke dir. Ich wünsche dir natürlich tausendfach Erfolg für das Motorrad, das gerade fertig wird, aber auch für alles andere, was noch kommt auch. Und also es war ein Vergnügen. Ich danke dir wirklich sehr.
Ja, ich danke dir auch, dass du mich eingeladen hast.
Ja, natürlich.
Ich wünsche dir auch viel Erfolg bei deinen weiteren Projekten und dem Podcast und was auch immer man da noch von dir sieht.
Ja. Ja, danke. Also dann winke ich dir zu und ich freue mich auf die nächste Gelegenheit, wenn sich unsere Stimmen wieder kreuzen werden.
Okay, dann bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
So, das hat geklappt, oder? Ich glaube, es hat geklappt. Ich sehe hier alles noch vor mir. In einem wunderbaren bläulichen Blau schimmern die Tonspuren mir entgegen. Ich glaube, das hat alles funktioniert. Danke. Das Danke ging vor allem auch an mich so ein bisschen, weil ich das hier ausgehalten habe mit diesem Einfinden in diese neue Software. Wie gesagt, ich werde euch davon in Zukunft noch erzählen, aber nicht mehr heute. Es reicht, die Folge ist voll, da passt nichts mehr rein. Eine Sache vielleicht passt noch. Ein Dankeschön, aber dieses Mal an euch, denn ihr hört, sehe ich, die Folgen sehr fleißig und sehr freudig und lasst mir liebe Worte zukommen. Und das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl, dass ich irgendwas richtig mache, das nicht nur mir gefällt, sondern euch da draußen auch. Ach Gott, und bei Steady habe ich gesehen, sind es auch schon wieder seit der letzten Folge neue Unterstützerinnen und Unterstützer zukommen. Das ist alles ganz toll. Ich freue mich gar sehr. Ich werde mir jetzt noch ein Brot schmieren und darüber nachdenken, dass es da draußen auch echt tolle Menschen gibt und einige von denen seid ihr. So. Bis nächste Woche, Leute.